herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. 6 Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Episode 33 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, folgt nun. Und weiter geht es mit Folge 13, Actionfahrt in New York. Zunächst Drehtag 2 in Köln-Ossendorf. Wieder Notar Keitner im Kaminzimmer auf Schloss Königsbrunn mit dem Ergebnis des Vaterschaftstests. Dann war aber der Dreh für Verbotene Liebe beendet und ich kam wieder in der Realität an. Aber nicht wirklich, denn es ging dann auch wieder einmal nach New York City, diesmal mit Henning. Aber zunächst einmal nach North Attleboro zu Peter und dann zusammen mit Michael, Peters Sohn, nach Newark, wo wir zunächst mit den beiden 2 Nächte verbrachten. Und dann ging es noch für Henning und mich für ein paar Nächte nach Manhattan mit einschlägigen Erlebnissen rund um den Baseball-Klassiker Yankees vs. Red Sox. Und dann mit einer atemberaubenden Actionfahrt zum JFK, bedingt durch ein Verkehrschaos während eines Fährunglücks der Staten Island Ferry. Muss man erlebt haben. Close-up auf Fahrprüfer Franz Weidenmüller, so heißt es in Folge 14. Inzwischen war ich wohl schon ein gesuchter Kleindarsteller, nachdem ich nun bereits 2x Rollenangebote ablehnen musste, weil ich immer auf dem Weg in die USA war, klappte es nun nach der Rückkehr auch mal wieder. Diesmal in der Rolle des Fahrprüfers Franz Weidenmüller in der RTL-Soap Unter uns. Außendreh in Köln, Szene, Führerscheinprüfung, Drehort in einem PKW. Und so kam es, dass es auch ein Close-Up-Shot auf mich gab. Also schon die ganz große Performance. Und dann ging es zunächst tatsächlich wieder ins reale Business. Für mich hatte immer noch meine Lebensphilosophie Priorität und ich werde daher auch weiterhin meine Ziele immer nur so weit verfolgen, wie ich es für mein Lebensformat für richtig halte. Ich stieße nämlich inzwischen immer wieder auf diese jungdynamischen, die ohne Erfahrungshorizont immer versuchten, mir mein Business und die Welt zu erklären. Und ganz offen gesprochen, ich hatte eigentlich nur Mitleid mit den Personen, die ihre Berufung als Unternehmer oder Führungskraft als gottgegeben sahen und dafür sich quasi selbst aufgaben. Habe so auch erleben müssen, dass einige ihren Ruhestand nicht mehr erreichten. Und so heißt es dann in Folge 15, Man, there's not better place in the world to enjoy fresh lobster. Aber zunächst ging es auch einmal wieder zurück ins Fußballbusiness. Hannover 96 war nun ein Unternehmerclub, jedenfalls bezeichnete ich das so, weil dort als Gesellschafter erfolgreiche Unternehmer am Start waren. Allerdings ohne jedwede Auswirkungen auf die Performance des Teams. Wobei für mich bereits damals feststand, dass einem echten wirtschaftlichen Wettbewerb auf Unternehmensniveau diese unsägliche 50+1-Regel entgegenstand. Aus meiner Sicht bremste das die wirtschaftliche Entwicklung des Profifußballs auf breiter Ebene und begünstigte nur einige wenige, irgendwie so etwas wie Fußballsozialismus. Diese Fußballstrukturen brachten mich nicht weiter und so ging es erst einmal wieder dorthin, wo Sportentertainment in Reinform zelebriert wird. Aber ich war nicht deshalb dort, sondern ich wollte ein besonderes kulinarisches Erlebnis haben, nämlich frisch Lobster in Maine. Und so fuhr ich die Atlantikküste hoch nach Bar Harbor und genoss diesen Gaumenschmaus so authentisch, wie es wohl nirgends anders geht. Also wieder einmal Erlebnisse und Ereignisse aus meiner Lebensbiografie. Deshalb einfach reinhören und viel Spaß dann dabei.
Actionfahrt in New York.
Am nächsten Tag ging es noch einmal nach Ossendorf. Nächste Szene wieder zwei Takes. Selbe Prozedur. Warten, warten, warten. Dann Aufruf in die Kulisse. Diesmal das Arbeitszimmer von Graf Johann im Schloss Königsbrunn. Wieder Lichtprobe, Stellprobe, Textprobe, Spielprobe und Aufnahme. Im Raum, der Graf hinter dem Schreibtisch, der Arzt Dr. Semmler und der Notar Keitner. Der Graf begrüßt beide.
Guten Tag, haben Sie das Ergebnis dabei?
Notar übergibt einen versiegelten Umschlag.
Ja, hier ist das notariell beglaubigte Ergebnis des Vaterschaftstests.
Klappe, Ende Tick. Dann nach einer für die dortigen Verhältnisse relativ kurzen Wartezeit von circa einer bis eineinhalb Stunden, nachdem die Kameraposition neu eingerichtet war und wieder neu eingeleuchtet wurde, der nächste Tick. Wieder im Arbeitszimmer. Anwesend wieder Graf, Arzt und Notar. Der Graf hatte den Umschlag geöffnet und schaute den Arzt an.
Und Sie sind absolut sicher?
Arzt, absolut, es gibt eine Übereinstimmung von 98,9%. Graf zum Notar.
Sie wissen dann, was zu tun ist.
Notar.
Ja, ich werde die Dokumente vorbereiten und Ihnen schnellstens zukommen lassen. Auf Wiedersehen, Graf Lahnstein.
Schlussklappe und fertig. Das war dann der Dreh für meine erste Rolle im deutschen TV. Nun hatte ich nach meinen damaligen Einsätzen als Schüler in den Immenhof-Filmen und meinem TV-Interview in meinem Büro einen weiteren Einsatz vor einer Kamera hinter mir. Wurde schon alles zur Routine. Langsam wurde ich zur Rampensau. Jetzt noch von den Kollegen am Set verabschiedet und von Jens, der mir noch sagte, er möchte meine Casting-Aufnahmen auch innerhalb der Produktionsgruppe einstellen, ob ich damit einverstanden wäre. Was ich natürlich bejahte. Die Produktionsgruppe, das war die Grundi UFA TV Produktions GmbH, die neben Verbotene Liebe auch solche Deli-Soaps wie Unter uns und Gute Zeiten, Schlechte Zeiten produzierten. Dann ging es wieder zurück zum Domhotel. Es war früher Nachmittag und ich hatte aber noch eine Nacht gebucht und fuhr so erst am nächsten Morgen zurück nach Hannover. Jetzt erst einmal bei meinem Freund dem Barkeeper aus der Peter Ustinov Bar ein. Zwei gerührte trockene Gin Martini bestellt und dann ging es nochmal in die Altstadt von Köln runter an den Rhein. Dort habe ich dann in verschiedenen Kneipen mir ein paar Kölsch gegönnt. Irgendwie hatte ich nun immer das Gefühl, dass die Leute mich anschauten, als ob sie mich kannten, so nach dem Motto, das ist doch der Notar von Schloss Königsbrunn, der diese Rolle so souverän und authentisch verkörpert. Ich nehme an, dass die Leute zu schüchtern und zurückhaltend waren, um nach einem Autogramm zu fragen. Eigentlich gar nicht so die Mentalität der Rheinländer. Aber okay, bei Superstars ist man da vielleicht doch sehr reserviert. Oder es lag daran, dass die Folge ja noch gar nicht im TV gelaufen ist. Jedenfalls ging es dann erst einmal wieder zurück nach Hannover. Nun brauchte ich aber nach dem Drehstress dringend wieder eine Auszeit. Henning hatte es so gut in den USA gefallen, aber dennoch hatte er etwas vermisst, was in seiner Vorstellung eigentlich dazu gehören muss. Die Wolkenkratzerkulissen. Und so hatten wir auch verabredet, dass wir noch einmal rüberfliegen und er dort sich einmal New York anschauen kann. Gesagt, getan, wir beide flogen also im Frühherbst 2003 dann wieder rüber in die USA. Diesmal erst zu Betty und Peter nach North Attleboro. Es ging diesmal über Amsterdam. Zunächst Zubringer HAJ nach AMS. Es klappte alles pünktlich. In AMS dann Außenposition und mit dem Vorfeldbus zum Terminal. Dort im Bus klingelte dann mein Handy und dran war die TV-Produktion Grundi UFA. Sie hätten eine weitere Rolle für mich, ob ich übermorgen in Köln zum Dreh sein könnte. Leider musste ich absagen, da ich ja auf dem Weg in die USA war. Aber offensichtlich war ich ein vielgesuchter Charakter. Wir verblieben so, dass ich mich melde, wenn ich wieder zurück bin, und dann mal schauen, was anliegt. Für Henning und mich ging es nun erst einmal über den großen Teich. Wieder das gleiche Zeremoniell, Immigration, Zoll, Mietwagen übernehmen. Durch den neuen Ted-Williams-Tunnel, der erst kurz vorher für den öffentlichen Verkehr freigegeben wurde, dann auf den Expressway Interstate 93 Richtung Süden. Weiter ging es dann auf der Interstate 95 bis zum Exit 5, North Attleboro und dann gleich links in die Straße, wo Peters Haus war. Henning kannte das ja noch nicht. So lernte Henning dann auch Betty kennen bzw. Betty einen von Peters German Friends. Und noch dazu einer aus der Lehrfirma. Sie musste sich ja schon jahrelang immer die Stories mit anhören, wenn ich mich mit Peter über alte Zeiten unterhielt und immer wieder der Name unserer Lehrfirma fiel. Und nun kam noch einer dazu. Zunächst machte ich mit Henning eine Rundfahrt in der näheren Umgebung. Erste Station war Fall River. Dort in der Battleship Cove an der Mount Hope Bay besichtigten wir USS Massachusetts und ein U-Boot. Dann weiter nach Newport. Erst einmal die Runde auf der Ocean Avenue und der Ridge Road entlang dem steilen Küstenstreifen. Halt am Castle Hill Lighthouse. Von dort hat man einen wunderbaren Blick über die Narragansett Bay und rüber nach Connecticut Island. Zurück in Newport ging es dann zu Bounce Wharf. Im Restaurant 22 Bounce haben wir dann ein köstliches Fischmenü zu uns genommen. An einem Tag sind wir dann auch nach Boston gefahren. Wir haben das Auto in der Parkinggarage der Red Line in Braintree abgestellt und sind mit der U-Bahn zunächst bis Cambridge zum Harvard Square gefahren. Dort auf dem Harvard Campus kamen wir uns dann wieder recht jung vor. Weiter ging es zurück nach Downtown Boston. Mit der Green Line fuhren wir zum Prudential Tower, von wo wir auf dem Observation Deck einen wunderbaren Rundblick über Boston hatten. Dann noch Boston kommen und runter bis Quincy Market. Im dortigen Food Court hatten wir dann unseren Lunch. An einem weiteren Abend sind wir dann mit Peter zu Fuß in ein nicht weit entferntes Lokal im dortigen Shopping Center, der Town Tavern und Tate gegangen. Das wurde dann ein recht gemütlicher Abend und obwohl es nur ein paar hundert Meter zu Fuß zurück waren, war der Weg unter den gegebenen Umständen dann doch etwas beschwerlich. Wir sind nun mit dem Auto noch einmal nach Boston zum Airport, um das dort wieder abzugeben, weil wir die weitere Tour dann mit Peter zurücklegen werden. Also Auto abgegeben, mit der U-Bahn bis South Station und von dort mit der Commuterrail bis Attleboro, von wo uns Peter abholte. Mit Peter und seinem Sohn Michael wollten wir dann nämlich am nächsten Tag nach New York City fahren. Und ab ging es am nächsten Morgen, I-95 South. Dort ging es über Rhode Island, dann Connecticut, vorbei an New London, New Haven, dem Standort der Yale University, Bridgeport und Stimford, dann New York State, White Plains, die Bronx, Richtung Westen über die George Washington Bridge, New Jersey wieder Richtung Süden bis Newark, wo unser Motel war, das wir online gebucht hatten. Dort haben wir für zwei Nächte zusammen mit Peter und Michael eingecheckt. Das Praktische war eben, dass wir die I-95 nie verlassen mussten. Den Abend dann blieben wir hier in Newark, Dinner in einem Restaurant und ein paar Drinks und viel Gequatsche, auch über unsere Lehrzeit, denn Betty war ja nicht dabei. Dann ging es am nächsten Tag mit Peters Mercedes durch den linken Tunnel rüber nach Manhattan, nun auch nach Lower Manhattan und zum Ground Zero. Es war jetzt das erste Mal, dass ich hier wieder an diesem Ort stand, wo einst die Zwillingstürme des World Trade Centers standen, wo ich selbst ja mehrmals oben war. Ein sehr beklemmendes Gefühl, und ich hatte sofort die ganzen Bilder aus dem TV vor Augen von diesem Tag, als hier alles zerstört wurde. Wir standen hier vor einer Baugrube, wo bereits das Fundament für ein neues imposantes Gebäude gegossen wurde. So funktioniert das in Amerika, während bei uns der Bau von Flughäfen, Konzerthäusern und Bahnhöfen Jahrzehnte dauert. Wieder ein Beleg für mich dafür, dass Deutschland mehr vom Glauben an etwas Machbaren lebt, als Machbares einfach möglich zu machen. Deutschland lebt nur noch von der Substanz, und wenn die nicht so reichlich vorhanden wäre, gäbe es dieses Deutschland wohl auch so nicht mehr. Aber die Substanz ist endlich. Und genauso sehe ich das beim Profifußball, dieser lebt auch nur von der Substanz, die man dort Tradition nennt. Man meint zwar, die Tradition ist etwas Unendliches, aber auch da irrt man, denn nur die Erfahrung ist unendlich, aber Erfahrung ist keine Tradition, sondern Erfahrung ist Wahrnehmen und Lernen. Aber wir waren in New York nicht zum Philosophieren, sondern um den Mut und die Zuversicht zu verinnerlichen, den diese Stadt und deren Bewohner bewiesen haben und der uns als Beispiel dienen sollte. New York hat sich einmal durchgeschüttelt und ist durchgestartet. Als ich mit Mirko das letzte Mal vor einem Jahr hier war, da war schon der Aufbruch zu spüren, diese Zuversicht, dieser Wille zum Durchhalten. Und nun war es so, als ob im Frühjahr die Knospen sich entfalten. So verbrachten wir den Tag in Lower Manhattan, zumal Peter auch einen der raren Parkplätze gefunden hatte. Zurück in Newark, versuchten wir dort noch ein Lokal zu finden, war nicht so einfach. Schließlich haben wir dann doch noch etwas gefunden, wo wir noch wieder einen lustigen Abend verbracht haben. Besonderen Spaß hat es gemacht, weil auch Michael dabei war, ein ganz feiner Junge. Der nächste Tag war dann Sonntag, und Peter und Michael mussten wieder zurück, denn Montag war Arbeitstag. Henning und ich hatten noch zwei Nächte, aber drüben in Manhattan. Dort hatten wir uns eingebucht in einem kleinen Hotel unmittelbar am Times Square. Peter und Michael brachten uns dann mit dem Auto noch dahin und dann verabschiedeten wir uns. Als ich dann mit Henning das Zimmer betrat, hatte ich ein Déjà-vu. Das Zimmer war ähnlich klein wie in San Francisco letztes Jahr, aber dafür kein klopfender Heizkörper und keine Kabelkabelscheibe, immerhin. Es waren ja nur zwei Nächte und wir waren in New York.
A city that never sleeps.
Und nun war auch Henning endlich da, so wie er sich die USA immer vorgestellt hatte. Wir machten uns dann auf, die Stadt weiter zu erkunden. Wie kann man das zunächst am besten tun? Mit einer Bootsfahrt rund um Manhattan, der Circle Line Cruise. Danach dann auf das Empire State Building, also die ganz klassische Tour. Eigentlich wollte ich dann mit Henning in die Times Square Brewery, wo ich mit Mirko das Jahr zuvor noch war, aber die gab es schon nicht mehr. So schnelllebig ist es in dieser Stadt. Schnelle Entscheidungen, schnelle Wege und schon kommt was Neues. Am Abend ging es in eine Restaurantbar direkt neben unserem kleinen Hotel. Es war gerade die Zeit, als die World Series im Baseball zwischen den Yankees und den Red Sox liefen und natürlich alle New Yorker diese Spiele vor dem Fernseher verfolgten. So auch dort in der Bar. Nun ist Baseball, auch wenn ich schon einmal im Fenway Park war, immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Aber Henning und ich, wir taten so, als seien wir Anhänger der Red Sox. Und da die an dem Abend das Spiel gewannen, gab es für uns einige Runden aufs Haus. Das machte die Stadt und dieses Spiel dann richtig sympathisch. Am nächsten Tag machten wir dann unsere Runde um den Times Square, Fifth Avenue, Broadway, Central Park. Dann am Abend wieder in die Bar dort. Dieses Mal gaben wir eine Runde für die beiden Barkeeper. Aber es kamen dann wieder Runden aufs Haus zurück. Es waren recht gesellige Abende dort mit den Barkeepern, die offensichtlich auch Shermans mochten. Und dann war unsere Zeit in New York City auch schon wieder rum. Wir hatten ja die Rückflüge ab John F. Kennedy International Airport über Charles de Gaulle nach HAJ gebucht. Um zum Airport zu kommen, bestellten wir eigentlich rechtzeitig einen Limo-Service zum Hotel, der dann mit leichter Verspätung auch kam. Bis dahin hatten wir aber noch ausreichend Zeit. Doch er musste noch weitere Gäste aus anderen Hotels auflesen, und wie sich herausstellte, musste er diese auch erst noch zum LaGuardia Airport bringen. Der Fahrer, ein Latino, hatte die Ruhe weg. Er sagte nur, alles kein Problem, schaffen wir lässig. Dann kam es noch bitterer. Es gab ein Fährunglück an der Südspitze Manhattans, wodurch in Lower Manhattan viele Straßen gesperrt wurden und zudem viele Autofahrer, die sonst die Fähren benutzten, nun auf die Brücken über den East River auswichen. Dadurch war der Verkehr auch in Midtown zusammengebrochen. Also, unseren Flug sahen wir schon ohne uns nach Charles de Gaulle abgehen. Für unseren Latino immer noch kein Problem, der fuhr hutend über Fußwege an den sich stauenden Fahrzeugen vorbei, mal auch durch den Gegenverkehr, dann wieder durch Tiefgaragendurchfahrten einfach auf eine andere Straße. Ich sah nicht nur unseren Flug dahin schwinden, auch unsere Gesundheit. Da wurde jede kleine Lücke genutzt, um irgendwie durchzukommen und immer wieder die Hupe. Praktisch fuhr er mit einer Hand. Ich konnte das gut sehen, denn ich saß vorne neben ihm, allerdings meistens mit geschlossenen Augen. Dann an der Rampe zur Queensboro Bridge hatten andere Fahrzeuge nun gar keine Chance mehr. Jedenfalls schnitt er mit einer Affengeschwindigkeit alle anderen Fahrzeuge, die sich dort in die Spuren einordnen wollten, und düste mit hohem Tempo über die Brücke und dann Richtung LaGuardia. Ich glaube, das Fahrzeug hatte gar keine Bremsen. Irgendwie müssen die Fahrgäste dann dort, glaube ich, aus dem noch fahrenden Auto ausgestiegen sein und schon waren wir auf dem Weg zum JFK. Und immer wieder die beruhigenden Worte, kein Problem, wir schaffen das. Jetzt weiß ich auch, wo Mutti das her hatte. Die muss wohl auch mal mit ihm gefahren sein. Wir hatten noch 40 Minuten auf der Uhr für 10 Miles in der New Yorker Rush-Hour und sperrungsbedingten Stauverkehr. Und wir mussten noch einchecken. Das war nicht zu schaffen, und so hatte ich Henning schon eingeschworen, dass wir in einem Flughafenhotel übernachten müssen. Unser Latino meinte nur, Police wären alle beim Unglück, deshalb gibt es freie Fahrt auf den Funwick Expressway. Und so fuhr er auch. Ich glaube, das Auto ist noch nie eine solche Geschwindigkeit gefahren und das Ganze im Slalom rechte Spur, mittlere Spur, linke Spur, ganz linke Spur und plötzlich waren wir wieder auf der ganz rechten Spur. Aber ebenso plötzlich waren wir am JFK und am International Terminal und wir hatten noch 10 Minuten auf der Uhr. Er sagte nur, alles geklappt. Ich gab ihm $20 Trinkgeld. Jetzt schnell noch einchecken. Gerade sollte der Counter geschlossen werden. Die haben uns aber noch schnell eingecheckt und gerade auch so, dass das Gepäck noch mitging. Damit wir nun schnell durch den Sicherheitscheck kamen, ging eine Dame vom Bodenpersonal mit und schleuste uns durch. Dann noch schnell alles auf das Band, wir abgescannt, Schuhe wieder an, Gürtel in der Hand und mit rutschender Hose zum Flieger. Dort wartete man ja schon auf uns. Alles war bereit zum Abflug. Wir rein, da ging auch gleich die Tür zu. Dann auf unsere Plätze und erst einmal durchgeschnauft. Und ab ging es Richtung Europa. Das war dann mal wieder so ein Abenteuer in New York. Ich sage nur, muss man erlebt haben. Dann hatten wir aber einen entspannten Nachtflug. Aber erst einmal wieder ein paar Drinks geordert, zum Runterkommen. So eng, wie es zeitlich in New York war, so viel Zeit hatten wir dann beim Umsteigen in Paris nach HAJ. Nun hatte Henning aber endlich sein Amerika so richtig kennengelernt.
Close-up auf Fahrprüfer Franz Weidenmüller.
Ich war zurück aus den USA und kümmerte mich erst einmal wieder um das Business. Eigentlich lief es soweit rund, aber es gab nun mal im gewerblichen Bereich das eine oder andere Personalproblem. Nun muss man ganz klar feststellen, dass es immer mal wieder einen dazwischen gab, der nur die Rechte eines Arbeitnehmers kannte, aber nicht die Pflichten. Ich versuchte das immer in einem persönlichen Gespräch zu klären und meistens hat das auch geholfen. Aber es gibt ja auch durchaus Menschen, die rationalen Argumenten weniger zugänglich sind, so dass wir dann auch schon einmal gehalten waren, hier das Arbeitsverhältnis zu beenden. So etwas führte dann auch in ganz wenigen Fällen zu einem Gang zum Arbeitsgericht. Nun war ich auch durch meine früheren Tätigkeiten in gewissen rechtlichen Dingen durchaus schon kompetent, zumal ich auch dort schon rechtlich recht komplizierte Haftungsfragen erfolgreich abwickeln konnte. Und als Unternehmer habe ich mich insofern auch mit den entscheidenden Fragen des Arbeitsrechts umfangreich auseinandergesetzt. Wir waren zwar Mitglied in einem Arbeitgeberverband und auch im Branchenverband, wo wir jeweils Rechtsschutz hatten, aber ich habe die paar Fälle, die vor einem Arbeitsgericht landeten, alle selbst vertreten. In der ersten Instanz vor einem Arbeitsgericht besteht ja keine Anwaltspflicht. Die Gegenseite, also die Arbeitnehmerseite, war in der Regel aber durch Rechtssekretäre der Gewerkschaften vertreten. Wenn ich dann mal dort vor dem Arbeitsgericht war, habe ich mir immer die Zeit genommen und habe mich bereits mindestens 2 Stunden vor dem Termin in den Sitzungssaal begeben und mir die dortigen Verhandlungen angehört. Mehr kann man eigentlich in Sachen Arbeitsrecht als Unternehmer nicht lernen. Ist für jeden Personalverantwortlichen nur zu empfehlen. Meine Devise lautete ja immer, Theorie lehrt, Praxis bildet. Übrigens, ich habe keinen Arbeitsgerichtsprozess verloren. Vielleicht einen Vergleich, sonst nur obsiegt. Und deshalb war auch die Rolle des Notars in der Delisop für mich eine Paraderolle. Und schon bin ich wieder beim Filmbiss. Ich hatte mich ja vereinbarungsgemäß beim Casting der Grundi-UFA-Produktion zurückgemeldet und bereits 3 Wochen später erhielt ich wieder einen Anruf für einen Dreh in Köln. Diesmal für die Soap Unter uns, die bei RTL im Vorabendprogramm lief. Ich kannte aber die Handlung und die Serie persönlich nicht, hatte davon auch nichts gesehen bisher. Aber egal, man muss das professionell angehen. Es war ein Außendreh in Köln. Ich sollte einen Fahrprüfer geben. Außendreh, Fahrprüfer, das können wirklich nur Profis. Prozedur wie gehabt, Drehbuchseiten für den Take wieder per Fax. 3 Sätze Text, diesmal mit längerer Szenenbeschreibung. Hier war mehr Mimik und Emotion gefordert. Also musste ich mich wieder in einen anderen Charakter reindenken. Und da fiel mir meine eigene Fahrprüfung ein, schon hatte ich die Rolle drauf. Noch den Text drauf schaffen und mit der nötigen Autorität im Ton rüberbringen. Dann wieder auf nach Köln. Gina war schon fast fassungslos, als sie vernahm, dass ich abermals zum Dreh fahre. Sie hielt das Ganze für eine große Spinnerei, aber gab mir trotzdem ihren Segen. Ich hatte ja eine Wegbeschreibung bekommen und sollte um 9 Uhr dort am Set sein. Also fuhr ich wieder den Nachmittag davor los, und wieder ins Domhotel. Und natürlich auch wieder zu meinem Freund, den polnischen Barkeeper. Der erinnerte sich sofort wieder an mich und begrüßte mich freudig. Natürlich rührte er sofort wieder einen Gin Martini für mich an. Und so beiläufig fragte er dann mal, was mich wieder nach Köln treibt, ob ich geschäftlich hier wäre. Ich antwortete dann natürlich ganz jovial, nein, ich bin wieder zum Dreh hier. Was ihn etwas verwundert reinschauen ließ. Auf die Frage, ob ich Schauspieler sei und ob er mich schon einmal gesehen haben könnte im TV oder Kino, antwortete ich dann eher bescheiden, ich wirke nur in bestimmten Produktionen mit und verkörpere nur etwas besondere Charaktere, mehr so im Hintergrund, aber wichtig im Handlungsstrang. Okay, ob er das so verstanden hat, konnte ich nicht zweifelsohne feststellen. Jedenfalls genoss ich wieder meine Martinis, wobei wir dann auch wieder bei unserem eigentlichen Thema waren. Am nächsten Morgen dann mit der Taxe in irgendeine Kölner Vorstadt. Dort war die Szene schon eingerichtet mit Scheinwerfern, Lichtquellen, Lichtblenden, Kameras und Kameraschienen. Es war eine ruhige Nebenstraße vor einem mehrstöckigen Wohnhaus und auf der anderen Straßenseite eine kleine Parkanlage. Für Darsteller, Maske und Garderobe stand dort ein älterer umgebauter Bus am Set. Nun kannte ich dort niemanden, war ja ein anderes Produktionsteam. Ich hatte zwar einen Namen, aber da musste ich mich erst einmal durchfragen, bei den vielen Typen dort. Irgendwann hatte ich die Person dann in der ganzen Hektik dort ausfindig gemacht. Der sagte dann, ich sollte mich zunächst in den Bus setzen und werde dann aufgerufen, wenn der Take dran ist. Hier, bei so einem Außendreh geht es natürlich ganz anders zu als in den Studios. Keine Monitore, keine Lautsprecher, keine Cafeteria, aber im Bus gab es Kaffee und Wasser. Alles lief über Megafon. Und immer wieder hektische Rufe, mal nach dem richtigen Licht, mal nach fehlendem Equipment, mal nach Personen. Im Bus saßen alle, die auf ihren Einsatz warteten, meist auch Komparsen ohne Text, die hier aus Köln waren, und wie sie mir erzählten, sich regelmäßig bei den Produktionen Geld nebenbei verdienten. Ich ging dann mal raus auf die Straße, um meinen Text noch einmal durchzugehen. Und so ging ich auf und ab und sagte laut meinen Text auf. Ich denke, so am Set wirkt das dann nicht komisch. Dann ging es los, plötzlich rief einer durch das Megafon:
Wo ist der Fahrprüfer?
Ich eilte zum Drehort. Dort wurde ich zunächst einmal mit einem Ansteckmikro verkabelt. Es folgte die Einweisung dann in dem Fahrschulwagen. Dieser Take wurde im Auto gedreht. Es war ein Golf, der als Fahrschulfahrzeug präpariert wurde mit den zusätzlichen Seitenspiegelaufsätzen. Folgende Personen gehörten zur Szene: Paco Weigel, Vicky Kramer, Fahrprüfer Franz Weidenmüller, Kleindarsteller, also das war meine Rolle, Makler ohne Text, Fahrlehrer ohne Text, Passanten ohne Text. Beschreibung der Szene: Paco vermasselt fast seine Fahrprüfung, als er plötzlich Vicky mit einem fremden Mann sieht. Nun war das eine ziemlich enge Sache dort im PKW, weil auch der Kameramann mit der Handkamera noch mit rein musste. Die Takes wurden aus zwei Kameraperspektiven geschossen. Einmal von hinten über die Schulter des Fahrers, also des Darstellers, und dann einmal vom Beifahrersitz auf die Rückbank, mit Close-up auf mich. Auch Licht musste mit ins Auto in Form einer Leuchtröhre. Der gesamte Take wurde dann im fahrenden Auto aufgenommen. Schon ganz schön anspruchsvoll, aber ich machte das ohne Stuntman oder Double. So, nun zum Ablauf der Szene. Der Protagonist Paco war gerade bei seiner Fahrprüfung und es ging um rückwärts einpacken, als er beim Schulterblick seine Freundin mit einem fremden Mann in das Haus gehen sah, vor dem sich die Parklücke befand. Er tritt dann vor Schreck kräftig aufs Gas, wobei der Wagen einen Satz nach hinten machte, er schafft gerade noch zu bremsen und einen Aufprall auf das dahinterstehende Fahrzeug zu verhindern. Und das waren dann meine Einsätze beim Ankommen an der Parklücke.
So, Herr Weigel, die Parklücke ist doch wie für uns gemacht.
Dann nach dem Fauxpas.
Was war das denn?
Darauf antwortete Paco: Tut mir leid, ich bin vom Pedal gerutscht. Dann Weidenmüller etwas milder:
Wenigstens sind wir jetzt alle wach. Am besten, Sie setzen nochmal neu an.
Klappe, aus. Wie gesagt, das dann zweimal aus verschiedenen Perspektiven, deshalb musste dann der Text auch noch einmal hinterher separat synchron gesprochen werden, damit er auf beide Schnitte passte. Also insgesamt wesentlich anspruchsvoller als der Studiodreh. Und vor allem, ich im Close-up. Die Folge wurde dann im Januar 2004 gesendet. Nun in Hannover kümmerte ich mich wieder um die kleinen Dinge des Lebens. Es waren eigentlich sehr viele Projekte, die nunmehr bei uns angefragt wurden und wodurch ich auch hier nun viel unterwegs war, zu Kundenterminen. Unser Geschäftsmodell und unsere Dienstleistungsprodukte waren offensichtlich durchaus interessant, aber die meisten dieser Termine liefen dann so ab, dass dort Gesprächspartner waren, die eigentlich nur für ihre Position im Unternehmen eine Innovation suchten, wozu sie selbst wohl nicht in der Lage waren, diese zu liefern. Es waren fast immer diese jungen, dynamischen Typen, die sich über alles erhoben und meinten, weil sie einen Abschluss hatten, sie könnten die Welt erklären. Die hatten meistens alle eine Position in ihrem Unternehmen, die in der Regel eine Nummer zu groß für ihren rein theoretischen Erlebnishorizont war. Deshalb versuchten sie immer externe Ideen, Geschäftsmodelle oder Innovationen sich zu beschaffen, um damit vielleicht doch noch das abliefern zu können, was ihre Position und ihr Gehalt im Unternehmen rechtfertigen könnte. Genau diese Typen habe ich, vielleicht sogar massenweise, genießen dürfen. Ich war mir auch nie zu schade, solche in eine Sackgasse führenden Kundengespräche abzubrechen und das Unternehmen ohne Ergebnis zu verlassen. Wer nun meinte, damit wäre dann das Band zu einem solchen Unternehmen endgültig zerschnitten, der irrt hier, denn diese Typen wanderten meistens schneller weiter als der Abstand zwischen den ersten und vierten Advent betrug. Und ich habe tatsächlich erlebt, dass dann von manchen Unternehmen von nachfolgenden Typen wieder zu solchen, ins Nichts führende Gespräche, eingeladen wurde. Manche dieser Firmen verschwanden dann aber auch im Laufe der Zeit von der Bildfläche, so dass es auch ein Gutes hatte, dort keine Geschäfte gemacht zu haben, weil man dann vielleicht die erbrachten Leistungen auch nicht bezahlt bekommen hätte. Wir hatten aber inzwischen eine solche wirtschaftliche Größe, dass wir uns Selbstbewusstsein und sogar etwas Arroganz erlauben konnten, und das war gut so. Wachstum war eben ja auch nicht meine absolute Prämisse. Ich war nun schon fast 10 Jahre selbstständig und hatte für mich persönlich auch nur noch maximal 10 Jahre auf meiner Business Clock. Es gab nämlich noch durchaus Interessanteres zu erleben als Working 9-to-5. Und die Welt ist sehr groß. Ganz offen und ehrlich gesprochen, ich hatte eigentlich nur Mitleid mit diesen Personen, die ihre Berufung als Unternehmer oder Führungskraft als Gott gegeben sahen und dafür sich quasi selbst aufgaben. Und ich habe einige Beispiele erlebt, wo sich dieses auch nicht ausgezahlt hatte. So hatte einer der handelnden Personen in der Angelegenheit in Krefeld seinerzeit, bei der ersten Osnabrücker Firma, für die ich tätig war, sich unter Selbstaufgabe dort dann so weit hochgearbeitet, dass er schließlich Gesellschafter und Geschäftsführer dieses Unternehmens wurde, hat ihn leider aber nur knapp 60 Jahre alt werden lassen. So ähnlich erging es dem Mitinhaber der Berliner Firma, für die ich tätig war, einen sehr cholerischen Menschen, auch er hat kein hohes Alter erreicht. Das waren Schicksale, die mir zusätzlich als Beispiel dienten, dass mein Leben doch durchaus spannender, lebensbejahender und erlebnisreicher verlaufen ist und auch weiterhin verlaufen soll, ohne dabei aber in Askese zu verharren.
Mean, there is no better place in the world to enjoy fresh lobster.
Das Jahr 2003 ging und das Jahr 2004 kam, also sollte man auch mal wieder auf den Fußball schauen. Hannover 96 spielte ja noch in der ersten Bundesliga, und als Unternehmerclub sollten dort die Ambitionen eigentlich auch höher gesteckt sein. Doch sportlich kam man da nicht recht weiter. Diese Unternehmensstruktur in Hannover, die im Wesentlichen an der Person Martin Kind festgemacht wird, ist der Spagat zwischen Tradition und Kommerz, der dort nun zum Schmelztiegel werden wird. Eigentlich hat kaum ein anderer Club im bezahlten Fußball in Deutschland eine so stringente Unternehmensstruktur wie 96. Das Kapital des ausgegliederten Profifußball- und Nachwuchsleistungsbereiches lag komplett in den Händen von damals 6 Investoren. Martin Kind war neben seinen Funktionen als Geschäftsführer in den einzelnen Unternehmen von Hannover 96 damals ja auch noch Präsident des e.V. Auch das war eine wohl einmalige Konstellation bei einem Profifußballclub in Deutschland. Alles in allem konnte man aufgrund der bestehenden Firmenkonstruktionen schon durchaus von einer Machtfülle, also einem Patriarchat sprechen. Und es kristallisierte sich somit auch langsam zu diesem Zeitpunkt bereits heraus, dass Martin Kind Hannover 96 zu einem reinen Kommerz- und Investorenclub umbauen wollte. Aber da gab es ein Hindernis. Die 50+1-Regel ist eine Vorschrift in den Statuten der Deutschen Fußballliga. Nach dieser Vorschrift ist es Kapitalanlegern nicht möglich, die Stimmenmehrheit bei Kapitalgesellschaften zu übernehmen, in die Fußballvereine ihre Profimannschaften ausgegliedert haben. Diese Regelung hatte der am 18. Dezember 2000 als die Liga Fußballverband e.V., Liga Verband, gegründete, und der 2016 unter dem Namen der Tochterfirma Deutsche Fußballliga GmbH als Deutsche Fußballliga e.V. weitergeführt wurde, aus den Statuten des DFB übernommen. Der DFL e.V. ist der Zusammenschluss der in den Männerfußballligen Bundesliga und zweite Bundesliga vertretenen deutschen Vereine und Kapitalgesellschaften in Form eines Vereins, der deren eigenständige Interessenvertretung vor allem gegenüber dem Deutschen Fußballbund darstellt. Seit dem 1. Juli 2001 organisiert und vermarktet die DFL Deutsche Fußballliga GmbH, kurz DFL, als hundertprozentige Tochter des DFL-Vereins, ehemals Ligaverband, die Bundesliga und die zweite Bundesliga der Herren. Da DFB und DFL die Wettbewerbe der Bundesliga gemeinsam veranstalten, gilt seit Beginn der Saison 2004-2005 ein Grundlagenvertrag, der die Rechte und Pflichten beider Parteien bestimmt. Insbesondere gewährt er dem DFL e.V. das Recht, die dem DFB gehörenden Vereinseinrichtungen Bundesliga und zweite Bundesliga zu organisieren. Darüber hinaus spricht er dem Verein die vollständigen Vermarktungsrechte an den Bundesligen zu. Diese Struktur des deutschen Profifußballs wird dann in der weiteren Betrachtung noch eine Rolle spielen. Jedenfalls verhinderte die Restriktion der 50-plus-1-Regel zunächst weitere Pläne Hannover 96 durch Martin Kind in Richtung einer reinen, unternehmerisch geführten Fußballfirma umzubauen und so neue Investoren und Kapitalanleger zu gewinnen. Für mich und meine persönliche Philosophie vom Profifußball wurde es jetzt insbesondere im Hinblick auf die Pläne von Martin Kind wieder besonders spannend. Insbesondere dadurch, dass es jetzt galt, beide Betrachtungsebenen, nämlich die wirtschaftlich-unternehmerische als auch die sportliche, fest im Auge zu behalten, womit meine Besuche im Stadion nun irgendwie schon doppelte Bedeutung hatten. Es interessierten mich dabei ja auch in diesem Zusammenhang die Parallelen zu der Konstellation von Robert Kehkraft, zumal durch den Umbau des Stadions für die Fußball-WM 2006 nun auch Martin Kind die Rechte am neuen Stadion bekam. Der Umbau erfolgte im Rahmen eines Konzessionsmodells. Die Niedersachsen-Stadion-Projekt- und Betriebsgesellschaft MBH & Co. KG, später Hannover 96 Arena GmbH & Co. KG, erhielt als Konzessionärin bis 2030 die Nutzungsrechte am Stadion und ist bis dahin für den Umbau und den Betrieb zuständig. Das Land Niedersachsen, die Region Hannover und die Stadt Hannover unterstützten den Umbau mit 21,47 Millionen Euro. Eigentümerin der Hannover 96 Arena GmbH und Co. KG ist die Hannover 96 Sales und Service GmbH und Co. KG. Geschäftsführer und Mehrheitsanteilseigner an beiden Firmen ist Martin Kind. Sportlich beendeten die Roten die Saison auf dem 14. Tabellenplatz. Man spielte ja auch auf einer Baustelle. Und das eben auch im doppelten Sinne. Wenn man, so wie ich, noch angenommen hatte, wenigstens in der sportlichen Leitung würde es jetzt Kontinuität geben, der sah sich dann spätestens am 23. Spieltag eines Besseren belehrt. Ralf Rangnick, für mich einer der besten Trainer der Roten der letzten Jahrzehnte, wurde wegen des nicht ganz befriedigenden Tabellenplatzes entlassen und durch Ewald Lienen ersetzt. Eine Entscheidung, nicht die für Ewald Lienen, sondern die gegen Ralf Rangnick, die ich nicht nachvollziehen konnte und wollte. Da ist man einfach mal wieder den Regeln des Marktes gefolgt, anstatt mal antizyklisch sich gegen diese Regeln zu stellen. Nun sind solche Entscheidungen ja, und zwar bei allen Bundesliga-Clubs, rational sowieso nicht nachvollziehbar, was mir dann immer wieder bestätigt, dass hier auch Personen nur nach dem Prinzip der Strukturabhängigkeit handeln, statt vernunftgesteuert zu entscheiden. Diese Strukturabhängigkeit folgt eben nicht den realbetriebswirtschaftlichen Regeln, sondern den Regeln von tradierten Statuten. Es reicht halt nicht, sich nunmehr diesen jungdynamischen Look zu verpassen und sich als ultimative Macher zu präsentieren. Der größte Teil dieser dort handelnden Personen hätte in der freien Wirtschaft überhaupt keine Chance. Die entsprechen in etwa dem Level dieser Typen, die mir auch in vielen Betrieben begegneten, aber ebenso schnell auch wieder verschwunden waren. Der Profifußball entwickelte sich aus meiner Sicht in seinen Backoffice-Funktionen immer mehr zu einer Selbstdarstellungsplattform ohne jedwede Substanz. Die Fassade der Liga wurde immer mehr aufgemotzt, doch dahinter sah es weniger strahlend aus. Deutscher Fußballmeister wurde nun zur Abwechslung mal wieder ein anderer Club, nämlich der SV Werder Bremen. Auch im Frühjahr 2004 ging es für mich wieder über den großen Teich zu Peter nach Norsetlboro. Jetzt mal wieder allein. Gina war es auch noch nicht warm genug, war auch nur für 10 Tage. Ich wollte mal nach Main zum Lobster essen, aber zunächst wieder in der Umgebung unterwegs, die ich ja zwar schon kannte, aber es gab immer noch etwas Neues zu entdecken. Mit Peter hatte ich dort auch bereits so eine Art Tradition. Samstags morgens fuhren wir immer nach Attleboro zu Morins zum Frühstücken. Das war so ein typisches amerikanisches Diner, wo sich samstagmorgens dann viele Einheimische trafen. Für mich gab es dort immer The Patriot, 2 Sausage Links, 2 Strips of Bacon and Grilled Ham, served with 2 eggs any style, home fries and toast. Die Eier nahm ich immer sunny side up. Darauf freute ich mich schon bei jedem Besuch. Anschließend konnten wir uns dann bei Peter vormittags die Bundesligaspiele live im Kabel TV anschauen. Waren immer sehr entspannte Samstage dort in Massachusetts, frühabends dann noch irgendwo ein paar Drinks genommen in der Nähe, wobei Peter dann oft auch dort im Merchandising mir ein Erinnerungst-T-Shirt gekauft hat. Besonders oft und besonders nett war es bei L.R. Roberts dort in Norsetlboro. Da haben wir manchen netten Abend verbracht, auch mit Kollegen von Peter. Und die Cocktails waren spitzenmäßig. Die beste Bloody Mary.
Wodka, Tomatensaft, Zitronensaft, 4 Spritzer Wustersoße, 2 Spritzer Tabasco, Sellerie, Salz, Pfeffer und Stangensellerie.
Habe ich aber bei Greg's in Pawtucket, Rhode Island gehabt. Dort war Peter oft zum Lunch und ich war dann auch mal mit. Sehr freundliche weibliche Bedienung und ein Drink, den man nur exzellent nennen konnte. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, dort unter den Leuten zu sein. Dieses waren eben die authentischen Erlebnisse, abseits des Touristen-Mainstream. Ich habe in den vielen Jahren da drüben nun sehr viel über Land, Leute, Mentalität mitbekommen. Und ich musste immer wieder feststellen, dass die Vorurteile, die man hier über Amerika und die Menschen hat, meistens vollkommen daneben liegen und nur Klischees wiedergeben. Ebenso haben natürlich auch die meisten Amerikaner von den Deutschen ihre Klischee-Vorstellungen. Und so wunderten die sich, dass ich mich aufrecht bewegte und nicht schuhplattelnd, so wie man dort die Deutschen kennt und in Lederhosen mich fortbewegte. Es passierte dann eines Nachts so gegen 4 am, also 10 Uhr deutscher Zeit, dass, als ich mich gerade im Tiefschlaf befand, mein Handy klingelte, und dran war Grundy UFA Casting, die wieder einen Dreh für mich hatten. Das war nun etwas schwierig, da ich mich ja in den USA befand. Musste also abermals absagen. Wir verabredeten dann wieder, dass ich mich melde, wenn ich zurück bin. Wie schon erwähnt, bin wohl ein gefragter Nebendarsteller. Aber Jens hatte das damals schon gesagt, Ältere sind dort für die Produktionen sehr rar. Und viele sind vielleicht auch nicht so flexibel, obwohl ich nun auch bereits zweimal absagen musste. Mal schauen, ob es dann wieder klappt. Und dann fuhr ich los zu meinem Lobster-Trip. Mal wieder die Interstate 95 North, den kurzen Korridor durch New Hampshire, dort wo ich mit Mirko auch schon mal am Lobster-Imbiss war. Dann war ich schon in Maine. Es ging über Portland bis Brunswick, dort runter von der I-95 und weiter auf der Route 1. Aber das war die Route 1 an der East Coast, die an der West Coast hatten wir ja auch schon befahren. Der US Highway 1, auch US Route 1 oder US 1, ist ein Highway, der parallel zur US-amerikanischen Ostküste verläuft. Die Gesamtlänge beträgt 3846 Kilometer. Im Norden endet der Highway in Fort Kent in Maine an der kanadischen Grenze. Im Süden ist es Key West an Floridas Küste zum Golf von Mexiko. Diese Route 1 begegnete mir viel an der Ostküste, unter anderem eben auch in Florida im Key West am südlichen Endpunkt, und in North Attleboro, wo der Highway auch vorbeiführt. Und auch das Gillette Stadium liegt an der Route 1. In Maine verläuft sie näher zur touristisch interessanten Küste und verbindet die vielen Buchten miteinander, ohne jedoch dem direkten genauen Küstenverlauf entlang den zahlreichen Halbinseln zu folgen. Es war eine wunderbare Fahrt da durch die vielen kleinen Orte und Fischerdörfer. In vielen standen dann die Lobsterkörbe hoch aufgestapelt. In Ellsworth verließ ich dann die Route 1 und bog Richtung Osten auf die Main State Route 3 Richtung Acadia Nationalpark. Mein Ziel war Bar Harbor, wo ich mich in einem Hotel für ein paar Nächte eingebucht hatte. Über einen Damm führt die Main State Route 3 auf Mount Desert Island und nach Bar Harbor. Der Ort liegt auf Mount Desert Island in der Penobscot Bay vor der Küste Maines im Atlantischen Ozean. Das Hotel dort war sehr romantisch. Das Gebäude lag direkt am Wasser mit Blick rüber auf den Hafen und der Fähre nach Nova Scotia. Es war ja Vorsaison, also noch ziemlich wenig los. Genau wie im Ort selbst. Touristen waren kaum da. Man merkte, dass man sich aber hier bereits auf die Saison vorbereitete. Dort am romantischen Fischerhafen gab es sehr viele Souvenirläden, was zeigte, dass Bar Harbor und der Acadia Nationalpark ein sehr beliebtes Ausflugsziel waren. Der Acadia Nationalpark an der Küste von Maine im Hancock County ist der einzige Nationalpark in Neuengland und gehört zu den 10 meistbesuchten Nationalparks in den USA. In Bar Harbor selbst war besonders sehenswert der Harbor Lane Eden Street Historic District, der alte Fischerhafen. Auch hier wieder überall hoch aufgestapelt die Lobsterkörbe. Der Ort selbst war ein typisches kleines Hafenstädtchen mit sehr schön gepflegten und restaurierten Fassaden. Ein sehr historischer Ort mit Main Street und kleinen Parkanlagen. Ein Platz für einen erholsamen Urlaub. Aber zunächst war ich zum Essen hier, und zwar Lobster. Nun hatten viele Restaurants noch nicht geöffnet, aber trotzdem gab es eine kleine Auswahl an Lokalen, wo überall die Maine Lobster angeboten wurden. Ich wollte es aber dann doch recht authentisch und ging unten am Hafen in Bill's Lobster Pier, eines dieser typischen Holzgebäude mit einem Außenbereich auf den Docks, und dort orderte ich dann einen 2,5 Pound, ca. 1,2 Kilogramm Lobster, dazu gab es ausgelassene Buffalo Butter, Lemon, Bill's Garlic, ließ ich aber weg, und Dinner Rolls. Als Werkzeug gab es dann so einen Nussknacker für die Scheren, eine zweizackige Gabel und ein normales Besteck, aber mit spitzem Messer, sowie eine große rot-weiß karierte Stoffserviette, die ich mir am Hals in das Hemd steckte. Und dann kam der Oschi, ein Riesenviech auf einem großen silbernen Tablett. Also, dann mal guten Appetit. Los ging es, jetzt aß ich sowas ja nicht jeden Tag, und die Lobster am Imbiss waren viel kleiner und auch vorseziert. Da musste ich jetzt durch. Ich habe erst einmal die Scheren gelöst und die dann mit dem Nussknacker so weit geöffnet. So kam ich dann mit der zweizackigen Gabel rein, und dann einfach köstlich mit der Butter. So ging es weiter. Habe dann wohl einigermaßen alles hinbekommen, wenn auch manchmal ein wenig unbeholfen, aber von dem Typ dort auf dem Tablett war am Ende des Tages nur noch die rote Schale über. Alles andere habe ich mit sehr großem Genuss verspeist. und ich war sowas von satt, aber allein wegen dieses Genusses, wegen dieser Authentizität, wegen dieser Geschmacksexplosion, wegen dieser Produktfrische, hatte sich der Trip schon gelohnt. Bezahlt wurde nach Gewicht und Marktpreis, na gut, sagen wir mal so, war es wert. Dann habe ich sogar noch eine Bar gefunden, für einen Verdauungsdrink oder zwei. Und zurück ins Hotel, dort an der Bar noch ein kühles Bier, war auch noch ein anderer Gast dort. Kurze Plauderei und dann in das schöne romantische Zimmer mit Blick auf die spärlichen Hafenlichter. Am nächsten Tag, nach einem etwas spärlicheren Frühstück nach der Völlerei vom Vorabend, machte ich dann eine Rundfahrt durch die wildromantische Landschaft im Acadia Nationalpark und Mount Desert Island. Es gab dort eine Rundstraße mit wunderbaren Aussichtspunkten und Blick auf die felsige Küste und die vorgelagerten Inseln. Eine herrliche Landschaft. An der Südwestspitze der Insel, in der Nähe des Örtchens Bass Harbour, befindet sich der Leuchtturm Bass Harbour Headlight. Ebenso eines dieser Highlights dort im Park. Eine Gegend, wo man sicherlich wunderbaren Wanderurlaub machen kann. Für mich war der Tag jedenfalls sehr entspannend und etwas abseits der Zivilisation. So etwas tut dann auch der Seele mal gut. Am späten Nachmittag war ich dann wieder zurück. Nun wollte ich aber nicht schon wieder so ein Hammerviech vertilgen. Diesmal ging ich zum Dinner in die Bar Harbour Lobster Company. Dort bestellte ich mir nun New England Lobster Roll, Fresh Lobster Meat, Mayo, Scallions, Lettuce und Toasted Brioche. Preis, ebenfalls nach Marktpreis. Ebenso lecker. Am liebsten würde ich hier bleiben. Danach nochmal kurz in die Bar, zwei Bloody Mary, auch gut, aber nicht ganz so gut wie bei Greg's. Dann noch an der Hotelbar 2, 3 Semolitems. So ließ ich einen wunderbar entspannten und vor allem genussreichen Kulinarik-Trip ausklingen. Am nächsten Morgen, nach nunmehr einem ausgedehnten Frühstück, ging es wieder zurück nach North Attleboro. Und dort war dann dieser USA-Trip nach zwei weiteren Abenden auch zu Ende, und wieder einmal vom Logan International Airport zurück nach Europa. Nun hatte ich mit dem Acadia Nationalpark inzwischen meinen 8. Nationalpark besucht. Zuvor waren es bereits Grand Canyon, Rocky Mountains, Gateway Arch, aber erst seit 2018 National Park, Shenandoah, Everglades, Death Valley und Yosemite. Später kamen dann auch noch Great Smoky Mountains und American Samoa dazu.
Freunde des Longdrinks, das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye bye und eine schöne Zeit.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.